Kindermund tut Wahrheit kund. Ich glaube, den Spruch kennen die meisten unter uns, vor allem die, die Kinder haben. Wer Kinder hat, weiß, dass es wahr ist und hat sicher auch schon Situationen erlebt, dass Kinder die Wahrheit sagen, grundsätzlich und oft in Situationen, wo wir die Wahrheit gar nicht so gerne haben wollen, oder? Ich kann mich erinnern, als wir damals Jugendgruppe hatten und meine Leiterin Allison Geburtstag gehabt hat, da war ich ganz stolz, ich habe ein Geburtstagsgeschenk organisiert und bin sogar wahrscheinlich das erste Mal in meinem Leben in einen Blumenladen hinein und habe Blumen gekauft für Allison. Ich habe sie selber ausgesucht und bin mit mordsmäßigem Stolz dahin gegangen zur nächsten Jugendgruppe, habe das natürlich im Namen der ganzen Jugendlichen gemacht und ich habe ihr diese Blumen überreicht, alles Gute zum Geburtstag, Allison, habe ich selbst ausgesucht und sie hat sich richtig herzlich bedankt, hat gesagt, wow, toll, schön, und ich habe gedacht, ja. Ich habe genau ihren Geschmack getroffen und war richtig stolz, bis ihr Jüngstes reinkam, damals ungefähr 5 Jahre alt, und sagte, Mama, du hast gestern auch schon solche gekriegt. Schade, dass du dir nicht gefallen hast. Kinder sagen einfach, wie es ist, oder? Und es war Allison zuerst peinlich, aber sie hat sich danach wirklich frei gefühlt zu sagen, ja, eigentlich gefallen mir die Blumen nicht. Und ich konnte gehen und andere kaufen. So ist das ganz gut, wenn die Kinder mal die Wahrheit sagen, auch wenn sie im ersten Moment vielleicht etwas unangenehm ist. Ja, wir Menschen, wir mögen das irgendwie schon, wenn Leute es wagen, eine Wahrheit, die manchen vielleicht unangenehm ist, doch ausdrücken können, oder? Den Mut haben, das zu sagen. Ihr habt sicher von der Wahl von Boris Johnson gehört zum Premierminister Großbritanniens. Habt ihr vielleicht mitbekommen? Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Mal sehen, ob das klappt. Boris Johnson hier mit seiner Morgenfrisur. Und seine Wahl hat doch irgendwie Verwunderung bewirkt in Europa, aber auch auf der ganzen Welt, in den USA beispielsweise. Hat Aufsehen erregt, vor allem auch wegen der verblüffenden Ähnlichkeit zu einem anderen sehr bekannten Politiker, nämlich diesem hier. Ja, im Netz geistert ja schon der Name, der Spitzname Boris Johnsons herum, er wird nämlich Britain Trump genannt. Und in der Tat gibt es mehrere Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Politikern. Nicht nur das Aussehen, sondern unter anderem die Tatsache, dass beide am laufenden Band politisch inkorrekte Dinge von sich geben, Dinge sagen, die sich niemand anders sagen traut. Für das sind sie beide bekannt. Und du schaust dir vielleicht dieses Bild an und denkst dir, Mensch, also wieso wählen die Leute so jemanden? Ich weiß nicht, ob du Politik interessiert bist, aber ich glaube, was die Leute an diesen beiden mögen, und sie müssen sie mögen, weil sonst hätten sie nicht gewählt, ist einfach, dass das Menschen sind, die einfach sagen offensichtlich, wie die Dinge sind. Und sie geben denen eine Stimme, die sich nicht sagen trauen, was sie wirklich denken oder wie es ihnen wirklich geht. Ich glaube, dafür sind die beiden einfach beliebt. Ich habe einen Kommentar gelesen, der folgendermaßen lautet zu den beiden, zumindest das war Trump, glaube ich, ja. Im Gegensatz zu den meisten Politikern heißt es, die blumige Reden halten und Versprechungen machen, während sie allen rücklinks in den Rücken fallen, ist es bei so viel Korruption und Unehrlichkeit in der Politik echt mal erfrischend, jemanden zu sehen, der kommt und einfach sagt, was er wirklich denkt. Ja, die Leute finden das erfrischend. Die Leute mögen das. Und offensichtlich erleben das Menschen als befreiend, wenn jemand die Dinge beim Namen nennt, wo alle anderen schönreden und nicht damit rausrücken, was wirklich in ihren Köpfen vorgeht. Ja, kein Wunder, dass eine kuriose Bewunderung für solche Menschen entwickeln werden kann, die sich einfach trauen zu sagen, was sie wirklich denken. Weil wir wissen ja auch, dass wir Menschen nicht so gut darin sind, wirklich zu sagen, was wir denken, oder? Vor allem, wenn es um Dinge geht, die etwas delikat sind oder heikel. Wir Vorarlberger sind darin ganz besonders gut, jetzt sarkastisch gemeint, besonders zurückhaltend, nämlich mit zu sagen, wie es wirklich ist, oder? Was sagt ein Vorarlberger, wenn du fragst, hey, wie herrscht es? Es gibt wirklich nur eine richtige Antwort für einen Vorarlberger, oder? Und das ist körig. Und wie herrscht es? Körig. Mein Papa ist gestern gestorben. Meine Frau will sich scheiden lassen von mir. Mir geht es mit Jesus momentan überhaupt nicht gut. Und wie hast du es? Gehörig. Und besonders auch wir Christen, nicht nur weil wir Vorarlberger sind hier, sondern auch wir Christen halten sehr hinterm Berg damit, wie es uns wirklich geht, vor allem auch geistlich. Du darfst als Christ ja fast nicht sagen, wie es dir im Innern wirklich geht mit Jesus, oder? Beziehungsweise, was du gerade ehrlich über deine Beziehung mit Gott denkst. Zumindest fühlen wir uns so, dass wir das nicht so offen sagen dürfen manchmal, oder? Ja, wir wollen keine Last sein für andere. Wenn ich jemandem mitteile, dass es mir schlecht geht in meiner Beziehung zu Gott, dann weiß ich, das wird meinen Bruder, meine Schwester im Glauben belasten. Ja? Wir tun uns nicht leicht, wenn uns jemand beiseite steht durch Leid und Schmerz, weil wir keine Belastung sein wollen. Oder vielleicht wissen wir gar nicht, wie wir das überhaupt ausdrücken sollen, dass es uns gar nicht gut geht in der Beziehung mit Gott. Uns fehlt die Sprache dafür. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ohne dass der andere nicht Angst bekommt, dass ich jetzt gleich vom Glauben abfalle. Ja? Und wir wollen ja auch nicht schimpfen oder jammern, oder? Wir wollen anderen uns selbst nicht belasten oder vielleicht haben wir einfach auch Angst vor den Reaktionen. Ja? Leute erklären Leid und Schmerz einfach weg, oder? Ich will nicht, dass der nachher herkommt und mir Römer 8, 28 zitiert. Alle Dinge dienen dir zum Besten. Mensch, das weiß ich doch. Aber trotzdem geht es mir in Wahrheit nicht gehörig. Und darum nennen wir die Dinge nicht beim Namen, auch als Christen nicht, wie es uns wirklich geht. Wir lenken uns ab, das heißt, wir übertünchen die Sache oder betäuben die Sache mit irgendwelchen Ablenkungen, beziehungsweise nehmen wir selbst unser Leid, unser Schmerz, unsere Fragen, unsere Glaubenskrisen, unsere Zweifel gar nicht ernst und schieben sie einfach beiseite und sagen uns einfach, ich sollte dankbar sein, ich weiß, ich sollte vertrauen und ich sollte mich freuen. Und wir versinken dabei nicht nur im Leid, in dem wir stecken, sondern auch noch in tiefen Schuldgefühlen dafür, wie ich mich fühle. Und unsere Seele wird immer kranker und depressiver. Und deswegen, Freunde, gibt es sowas wie deprimierte oder vielleicht sogar depressive Christen. Oder? Nicht zuletzt, weil sie nie sagen dürfen, wie es ihrer Seele wirklich geht. Ich habe mir lange überlegt, was ich heute predigen soll, an diesem besonderen Sonntag. Ich habe mir zuerst gedacht, ich ziehe mir eine nette Sommerpredigt aus meinem Archiv, weil dann kann ich den Sommer ein bisschen locker nehmen. Und dann ist mir eingefallen, ach, die CGDler sind ja auch dabei. Die haben das alles ja schon gehört. Und dann habe ich gedacht, bei euch eingeladen zu sein, ist eigentlich ein wunderbarer Anlass für einen Klagepsalm. Nein, Scherz beiseite. Nicht der Anlass, bei euch eingeladen zu sein, hat mich dazu veranlasst, wirklich einen Klagepsalm zu nehmen, sondern weil mir das Thema einfach wichtig geworden ist in den letzten paar Wochen und auf dem Herzen liegt. Ja, wir haben zuletzt in der Gemeinde über das Durchhalten auf dem Weg in die Herrlichkeit gepredigt. Wie halten wir durch als Christen auf diesem beschwerlichen Weg in die Herrlichkeit? Das Leben ist nicht einfach, auch nicht als Christ. Wie halten wir durch? Und wir haben erbauende, ermutigende, kraftschenkende Bibelstellen aus dem Neuen Testament, aus den Briefen angeschaut und haben über Gottes Herrlichkeit nachgedacht und wie wir standfest bleiben können im Glauben. Aber eines ist mir aufgefallen, jetzt im Nachhinein, nach dieser Predigtserie, dass wir über eine Sache nicht geredet haben. Nämlich darüber, wie wir als Christen über das Leid reden, das wir empfinden. Über die Schmerzen, die wir haben. Über die Zweifel im Glauben vielleicht. Mir ist aufgefallen, wir haben über den Weg in die Herrlichkeit geredet und haben aber nicht darüber geredet, wie wir darüber reden. Und wie wir damit nicht hinterm Berg halten, wie es uns schwerfällt. Aber die Bibel gibt meiner Seele eine Stimme, wenn es mir nicht gut geht, als Christ. Wenn die Dinge schwierig sind, wenn das Leben hart ist, wenn ich in meinem Glauben kämpfe, die Bibel gibt meiner und deiner Seele eine Stimme dafür, wie wir konstruktiv damit umgehen, über mein Leid zu sprechen. Und so führt uns die Bibel, so führt mich diese Sprache, die die Bibel mir gibt und meiner Seele durch den Schmerz hindurch oder mit dem Schmerz in die Zuversicht Gottes hinein. Und das ist, was wir brauchen, um zu überleben in unserem Glaubensleben. Und die Psalmen helfen uns, das zu tun. Ja, und zwar ohne mich in Selbstmitleid zu verlieren. Ich kann sehr viel darüber reflektieren und auch reden, wie es mir schlecht geht und immer depressiver und verbitterter zu werden. Oder manchmal bekommen wir auch platte Antworten. Römer 8, 28, alle Dinge zum Besten. Philipper 4, 4, freut euch alle Zeit. Aber wir brauchen die Gelegenheit, darüber reden zu können, ohne diese platten Antworten und ohne in Selbstmitleid zu versinken. Und ein Drittel der Psalmen, und das ist wohl bezeichnend, sind Klagepsalmen. Ein Drittel. Und damit hat Gott uns bewusst ein seelsorgerliches Arsenal an Hilfestellungen für meine traurige, leidende, schmerzende und deine traurige, leidende und schmerzende Seele gegeben. Und so wenden wir uns also Psalm 77 zu und ich möchte euch einladen, mitzuschauen. Ich habe den Text auch mitgebracht, damit wir gemeinsam in derselben Übersetzung nachschauen können. Und was wir heute Morgen lernen ist, wie reden wir konstruktiv, wenn es mir nicht gut geht? Und wie finde ich durch oder mit meinem Schmerz in die Zuversicht Gottes und in den Halt, den er gibt? Und ich möchte den Psalm einfach mit euch durchgehen und von Gott lernen. Und das Erste, was wir uns anschauen, ist die Überschrift in Vers 1. Ein Psalm Asafs vorzusingen für Jedutun. Und das ist übrigens die Luther 2017 Übersetzung, die ich verwende. Kurz zur Überschrift. Asaf war ein Dirigent oder ein Lobpreisleiter, wie man heute sagen würde, zu Davids Zeiten. Das muss nicht unbedingt heißen, dass Asaf selbst diesen Psalm geschrieben hat. Es kann auch bedeuten, dass dieser Psalm in der Tradition Asafs, also von seinen Nachkommen oder von seinen Nachfolgern, geschrieben wurde und trotzdem der Sammlung der Psalmen Asafs hinzugefügt wurde. Und Jedutun war auch ein Musiker oder Sänger zu Davids Zeiten. Für Jedutun heißt wahrscheinlich nicht, dass dieser Psalm für ihn geschrieben worden ist, sondern dass er in seinem Stil wiedergegeben werden sollte, als Anleitung an den Dirigenten oder Lobpreisleiter, wenn dieser Psalm gesungen wird. Und das heißt auch, dass wir hier in diesem Psalm also jetzt keinen konkreten geschichtlichen Hintergrund haben, den wir hernehmen müssen, um zu schauen, warum der Psalmist sagt, was er sagt. Wir wissen nicht warum, aber wir wissen, hier ist jemand in großer Seelennot. Und das sehen wir in den nächsten beiden Versen 2 und 3. Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe. Zu Gott rufe ich und er erhört mich. In der Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist des Nachts ausgestreckt und lässt nicht ab, denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Hast du schon jemand erlebt, der aus echter Not um Hilfe gerufen hat? Bei uns daheim passiert das andauernd. Wir haben 4 Kinder. Irgendjemand ruft immer um Hilfe. Aber ich meine echte Hilferufe hier. Jemand, der echt in Not ist. So jemand ruft nicht nur einmal um Hilfe, oder? Und das war's. Sondern beständig, so wie hier. Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe. Zu Gott rufe ich. In meiner Not suche ich den Herrn. Schau Vers 3. Das ist kein Stoßgebet. Hier ist jemand in echter, beständiger Not. Meine Hand ist des Nachts ausgestreckt und lässt nicht ab. Lässt nicht ab. Ich rufe, schreie, rufe, suche. Es ist eine Sache, jemand anderen so zu erleben. Aber vielleicht hast du schon mal in deinem Leben Zeiten erlebt, wo du dich so erlebt hast. Jemand, der ruft, schreit, ruft und sucht, weil, Vers 3, sich deine Seele nicht trösten lassen will. Wenn es nichts gibt, das dich trösten kann. Ist eine schreckliche Sache, oder? Wenn es nichts gibt, das dich trösten kann. Es ist eines der Dinge, die einem als Elternteil sehr schwer fällt, oder? Wenn sich ein Kind nicht trösten lassen möchte. Das ist echt schwierig, ja? Wenn sich dein geliebtes Kind nicht trösten lassen will, du hättest so viel zu geben. Aber es will sich nicht trösten lassen. Was tust du dann? Was tust du, wenn sich deine Seele nicht trösten lassen will? Wenn es nichts gibt, das dir Trost oder Ruhe oder Erleichterung oder Hoffnung schenken kann? Wohin gehst du mit deiner Seele? Ich rufe zu Gott. Zu Gott rufe ich. Nach ihm streckst du deine Hand aus des Nachts, wenn alles so dunkel erscheint, und lässt nicht ab. Und hier haben wir Seelsorgerat Nummer 1 aus diesem Psalm. In der Zeit meiner Not tue ich was? Ich suche den Herrn. Und das klingt extrem offensichtlich für uns Christen, oder? Das klingt ja logisch, oder? Dann logisch suche ich den Herrn. Wir wenden uns natürlich an Gott. Das ist für einen Christen selbstverständlich. Zumindest ist es so lange selbstverständlich, solange wir uns nicht in der Situation befinden, oder? Für mich als Außenseiter, als jemand, der das beobachtet, ist es klar, was zu tun ist. Aber wenn du selbst mitten in der dunklen Nacht steckst und es scheint um dich herum nur dunkel zu sein, kein Lichtblick, kein Anzeichen von Gott, dann vergessen wir das. Und es ist plötzlich gar nicht mehr offensichtlich, was zu tun ist. Es gibt eine kleine Phrase hier, die in diesen ersten 3 Versen, die den Unterschied macht dann zwischen jemandem, der schweigend aufgibt oder Trost sucht und findet. Und das ist das Wissen in Vers 2. Er hört mich. Auch wenn es ganz dunkel ist. Das ist Seelsorgerat Nummer 1 hier. Wende dich an den Gott, der erhört. Egal wie dunkel es aussieht. Wir haben einen Gott, der hört. Er erhört mich. Das ist der Lichtblick hier. In Vers 2 und 3. Der Grund, warum wir überhaupt unseren Mund auftun können und es wagen, Gott unser Leid zu klagen. Das heißt natürlich nicht, dass meine Not dann sofort ein Ende hat, oder? Im Gegenteil. Der Psalmist bekennt hier ehrlich, was in ihm vorgeht. Er sagt, wie es ist, ganz offen und frei heraus, wie es ihm geht mit Gott und seinem Glauben. Schau Vers 4. Ich denke an Gott und bin betrübt. Das ist eine unchristliche Sache zum Säge, oder nicht? Wenn wir ehrlich sind. Ich denke an Gott und bin betrübt. Das darfst du fast gerne nicht sagen als Christ. Das ist politisch völlig inkorrekt für uns zum Säger, oder? Das heißt, ich denke an Gott und freue mich, oder? So muss das heißen. Ich denke an Gott und bin, ich bin betrübt. Sag das mal laut in der Gemeinde und du hast nach dem Gottesdienst garantiert das geballte Seelsorgeteam am Hals. Oder deine Ältesten. In der CG ist das einmal so. Nein. Der Psalmist wagt es, ganz ehrlich seine Karte auf den Tisch zu legen. Sagen wir das. Ganz ehrlich. Ich denke über Gott nach und bin betrübt. Ich sinne nach und mein Geist verzagt. Ich denke an Gott. Und ich weiß, dass er mir hört, aber ich bin verzagt. Schau Vers 5 an. Meine Augen hältst du, dass sie wachen müssen. Ich bin so voller Unruhe, dass ich nicht reden kann. Mit anderen Worten, ich bin schlaflos. Ich bin ruhelos. Ich bin wortlos, nicht obwohl ich an Gott denke, sondern weil ich an Gott denke. Mit anderen Worten, wenn ich an Gott denke, dann geht es mir nicht besser, sondern schlechter. Trau dir das mal sagen. Es macht uns unruhig, ja? Wenn jemand das sieht. Und selbst wenn es uns gerne betrifft selber, das macht uns unruhig. Darf es sowas überhaupt Gier als Christ? Darf es Gier? Dass ich über Gott nachdenke und mir das betrübt statt erfreut? Natürlich darf es Gier. Weil, wenn man versteht, dass das hier eigentlich keine Aussage über Gott ist, sondern über sich selbst. Wenn man versteht, dass der Psalmist eigentlich nur sagt, wie es ihm geht. Ja, wenn ich euch erzähle, dass ich derzeit mit meinen Kindern kämpfe, so in der Erziehung, dann sage ich euch, wie es mir geht. Das heißt noch nicht, dass meine Kinder schuld sind daran, dass meine Kinder das Problem sind. Wenn ich sage, ich kämpfe momentan mit meinen Kindern, dann kann das einfach bedeuten, ich finde es einfach schwierig im Moment. Und es muss nicht einmal an der Kinder liegen, sondern es ist einfach, wie es mir geht. Und das ist, was der Psalmist da macht. Er sagt, ich denke an Gott und es geht mir nicht gut dabei. Das ist einfach, wie es mir geht. Und da müssen wir gerne nicht nervös werden. Das dürfen wir einfach sagen. Der Psalmist will einfach sagen dürfen, wie es ihm geht. Und wie hast du es? Nicht gehörig. Nicht gehörig. Mir geht es mit Gott momentan nicht gehörig. Und du darfst es sagen. Solche Zeiten gibt es. Und es ist ja auch nicht immer so. Ja? Der Psalmist hat das auch schon einmal anders erlebt. Schau mal Vers 6 und 7 an. Das ist, was man machen, wenn es schlecht geht. Wir denken an die guten alten Zeiten, oder? Das macht der Psalmist auch. Vers 6, ich gedenke der uralten Zeiten, der längst vergangenen Jahre. Ich denke des Nachts an mein Saitenspiel und rede mit meinem Herzen, mein Geist muss forschen. Der Psalmist denkt wehmütig an die gute alte Zeit. Damals habe ich, wenn ich an Gott gedacht habe, meine Klampfen zur Hand genommen und habe ein Loblied gesungen. Das ist, was er da sieht. Ich habe Loblieder angestimmt, als ich damals an Gott gedacht habe. Nimm Zeiten her, in denen du viel gewachsen bist im Glauben oder echte Schritte getan hast im Glauben, wo Gott dir so nah war, du Gottes Wirken erlebt hast, dir sein Evangelium süßer als Honig gewesen war, wo die Freude am Herrn da war. Jetzt scheint das Ganze so weit weg. Uralte Zeiten, seht ihr. Längst vergangene Jahre, es scheint so weit weg. Es ist schon so lang her. Und ich bin heute so enttäuscht über Gott. Und über sein Handeln. Oder über sein Schweigen. Und ich habe das Gefühl, Gott steht nur mehr auf meiner Seite. So wie früher. Ich verstehe einfach nicht, warum er mich in diese Situation hineinführt. Warum er das zugelassen hat. Warum er nicht handelt. Und das beschäftigt den Psalmisten. Das beschäftigt ihn. Schon Vers 7. Ich rede mit meinem Herzen, mein Geist muss forschen. Das beschäftigt ihn. Und wir sehen, wie der Psalmist hier langsam auf den Punkt kommt, in seinem Forschen, in seinem Denken, was ihn wirklich betrübt. Jetzt kommen wir langsam der Sache auf den Punkt. Was ihn wirklich betrübt. Er stellt 6 rhetorische Fragen, die an ihm nagen. Vers 8 bis 10. 6 rhetorische Fragen. Da müssen wir vielleicht vorhanden weitermachen. Ja, danke. 6 rhetorische Fragen, die man auch kaum laut aussprechen darf als Christ, oder? Schau Vers 8. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen? Wird er keine Gnade mehr erweisen? Ist es denn ganz und gar aus mit seiner Güte? Hat die Verheißung für immer ein Ende? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er sein Erbarmen im Zorn verschlossen? Ich bin ja eigentlich Techniker. Ich bin jetzt zwar in meinem 7. Dienstjahr als Vollzeitpastor, aber ich bin ausgebildeter Techniker. Und als Techniker ist es ja so, wenn ein Problem ansteht, dann ist es meine Aufgabe als Techniker, das Problem souveränst zu lösen. Das ist, wie wir ticken. Ich mache eine technische Bestandsaufnahme und es gibt eine technische Lösung, so wie der Stefan Kasemann das heute schon gemacht hat mit meinem USB-Stick-Problem. Und den Stefan könnt ihr jetzt die PowerPoint nicht anzeigen. Ich bin echt dankbar, dass es Techniker wie uns gibt. Jetzt bin ich Pastor. Und ich habe in den letzten 7 Jahren gelernt, dass das mit Leuten etwas anders funktioniert. Es hat ein Weilchen gedauert, beziehungsweise ich bin immer noch am Lernen, aber wo ich das schon länger weiß, ist meine Claudi natürlich. Wir sind jetzt seit 16 Jahren verheiratet und bei Claudi weiß ich das schon länger, dass Technik und Menschen zwei unterschiedliche Dinge sind. Trotzdem passiert es mir heute noch häufig, dass wenn Claudi mir einfach mitteilt, wie es ihr geht, ich dann einfach gleich mit Lösungsvorschlägen daherkommen möchte und ich habe gehört, ich soll als Mann hier nicht allein sein, ja, statt einfach mal zuzuhören. Statt einfach mal zu hören und zu sagen, so geht's dir. Zu verstehen, dass es sagen dürfe, manchmal einfach auch schon eine Hilfe ist. Und die Lösung noch gar nicht notwendig ist. Die pastorale Lösung auf Fragen Vers 8 bis 10. Was ist die pastorale Lösung auf die Frage? Wenn jemand kommt und sagt, Stefan, ich frage mich echt, ob Gott mir seine Gnade verwehrt. Und mich nur als sein Kind sieht. Was ist die pastorale Antwort? Die pastorale Antwort ist nicht, nee. Sondern sie ist, das muss schwierig sein, wie du dich gerade fühlst. Gell? Als Techniker will ich das sofort richten. Und als Pastor manchmal auch. Und wir geraten in Panik, weil da geht ein Schöfli verloren. Aber wir wissen natürlich alle eh, die Antwort auf die Frage ist nee, oder? Das wissen wir ja. Das weiß der Betroffene auch. Aber im Kopf weiß ich doch da oben, dass die Antwort auf die Frage nee heißt. Darum sind es rhetorische Fragen. Ich kenne die Antwort, aber trotzdem sage sie. Weil es einfach so ein Lärm im Moment. Es kann sich so anfühlen, oder? Als hätte Gott uns angesichts des Schmerzes oder des Leids vergessen. Das muss schwierig sein, wie du dich fühlst. Ich höre dich. Aber noch viel schwieriger ist es, wenn man das nie sagen darf. Aber schon Vers 11, der Psalmist sagt, ich sprach Vers 11. Ich sprach Vers 11, Zusammenfassung, vor dem, wie es dem Psalmist Gott. Ich sag's, ich sprach. Es ist seine emotionale Schlussfolgerung für seinen Zustand. Darunter leide ich, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern kann. Das ist mein Problem. Es schaut für mich aus, es fühlt sich für mich an, ich erlebe es so, als hätte Gott an 180 Grad Schwenk gemacht weg für mich. Das ist seine emotionale Schlussfolgerung. Und er sagt, ich sprach, ich sag's, wie es momentan ist für mich. Ich finde es schwierig, mit anderen Worten, dass Gott sich plötzlich so von einer anderen Seite zum Zorg erscheint. Ich sprach, ich darf sagen, unter dem leide, ob politisch inkorrekt oder nicht. Und das ist Seelsorgerat Nummer 2. Um durch den Schmerz durchzukommen, muss ich ihn benennen und bekennen dürfen. Ich muss das sagen dürfen. Vor Gott und vielleicht vor jemandem anderen, das würde auch helfen manchmal. Um durch den Schmerz durchzukommen, muss ich ihn benennen dürfen. Das lernen wir aus dem Psalm. Ja, wenn die Kara weint, unsere Jüngste, mit 4 Kinder, Elias 9, Talia 7, Laura, ich muss schauen, dass ich niemanden vergiss, Laura 5 und Kara 3. Und wenn die Kara kommt und weint wegen irgendeinem Streit, den sie hier hat, sie ist die Kleinste, sie muss viel einstecken, ist so, dann will ich das natürlich gleich schlichter, oder? Ich will gleich Omega und sofort Gerechtigkeit schaffen. So möchte ich das Problem lösen. Aber was sie in dem Moment braucht, ist einfach nur in den Arm genommen zu werden. Und wisst ihr, was meistens passiert? Sie beruhigt sich und dann saust sie wieder. Und dann spielen sie wieder, so als wäre nichts gewesen. Ganz oft möchten Kinder einfach nur sagen dürfen, wie sie einer Gott. Und oft reicht es schon. Dürfen Kinder Gottes das? Einfach kommen und sagen, wie es mir geht. Die Bibel gibt uns eine Sprache dafür. In den Klagepsalmen, um durch den Schmerz durchzukommen, will ich ihn auch benennen dürfen. Und das dürfen wir. Und ich frage uns in der CGD und in der FEG, herrscht so eine Kultur in unserer Gemeinde, dass wir das dürfen? Oder steht wirklich gleich das Seelsorgeteam im Duopack da mit Römer 8, 28, wenn ihr mal sagen, mir Gott schlägt? haben wir die Kultur in der Gemeinde, wo wir einander einfach mal sagen dürfen, wie süß Gott, ohne dass wir gleich eine Predigt vermittelt kriegen. Oder kriegt es jemand mit, wenn es dir nicht gut geht? Bist du in einer Gemeinde, wo du das Gefühl hast, du kannst es jemandem sagen? Es gibt jemanden in der Gemeinde, der mir das sagen darf. Oder zieht sich das bei dir über Monate hinweg, den geistlicher schlechter Zustand, bevor das überhaupt jemand merkt? Vielleicht ziehst du das jetzt schon Monate oder vielleicht sogar Jahre hinter dir her, dass es dir eigentlich gar nicht gut geht. Und du hast es nicht sagen können oder nicht dürfen. Und dann wundern wir uns, gell, wenn Geschwister auf den Touch auf einmal aus der Gemeinde verschwinden. Auf nimmer Wiedersehen. Wir denken alle, was ist denn da los? Das gibt's doch nicht. Der ist jeden Sonntag in der Gemeinde gewesen. Der hat mitgesungen, hat seine Bibel gelesen, hat seine Bibel kennt. Und auf einmal ist er weg und dann wundern wir uns, weil wir jahrelang nicht merken, wie es der Person eigentlich gegangen ist. Vielleicht stehst du jetzt an einem Punkt von Vers 11. Hast du Gelegenheit, dich jemandem anzuvertrauen, ohne gleich verurteilt zu werden? Ist das eine Kultur in unserer Gemeinde? Darf das sie oder nicht? Wir haben gehört, wende dich an Gott. Das war der erste Seelsorgerat, das Vers 1 bis 3. Jetzt haben wir hier, um durch den Schmerz durchzukommen, muss ich ihn bekennen oder benennen dürfen. Das waren Vers 4 bis 11. Aber der Psalm ist da noch nicht fertig. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt in dem Psalm. Wir dürfen nicht dort stehen bleiben, wo wir jetzt sind. Das ist ein guter Punkt zum Stehen, um das einmal sagen dürfen. Aber wir dürfen nicht dort stehen bleiben. Das ist gefährlich, wenn wir das machen. Darum geht der Psalm weiter. Wir dürfen nicht dort stehen bleiben. Es gibt nochmal einen Punkt, nochmal einen Ratschlag, nämlich Nummer 3. Erzähle dir Gottes Erlösungsgeschichte mit dir. Erzähle dir seine Story mit dir persönlich. Das ist, was jetzt in Verse 12 bis 21 passiert. Ja? Wir Menschen sind ja Geschichtenwesen. Wir lieben Geschichten. Wir Menschen brauchen Geschichten. Die ganze Entertainment-Industrie, die boomt drum so, weil wir Geschichte lieben als Menschen. Weil wir Geschichte brauchen. Weil wir Geschichte erzählen. Ja? Die Entertainment-Industrie ist nichts anderes als eine Geschichtenfabrik. Und die boomt, weil der Mensch einen unbändigen Hunger nach Geschichten hat. Das ist ganz wichtig für uns. Geschichten, die uns helfen, das Leben zum Reflektieren oder zum Verschaffen oder ich zum Ordner oder us zum Richter. Dazu brauchen wir Geschichten. Wir Menschen sind gemacht als Geschichtenwesen und darum lieben wir Geschichten. Darum boomt die Entertainment-Industrie. Geschichten formen unser Denken und unser Handeln, lernen uns unsere eigene Situation verarbeiten, machen, dass wir uns verstanden fühlen und geben uns neue Ideen, wie wir vorwärts kommen. Sie sind uns Richtungsweisung, Motivation und Antrieb. Wir sind Geschichtenwesen. Und weil mich das Thema überhaupt in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt hat, dass wir Geschichtenwesen sind, habe ich gestern einen kleinen Feldversuch mit meiner Kind gemacht. Und zwar so. Das da, das ist unser Staubsauger. Der kommt regelmäßig zum Einsatz bei uns daheim. Ganz zum Leidwesen natürlich von unserer Kinder, die nämlich immer dann, wenn der Staubsauger zum Einsatz kommt, ihr Kinderzimmer und ihr Spielezimmer aufräumen müssen, weil sonst der Sauger natürlich alles Mögliche mitsaugt, das halt dort umeinander liegt. Ja? Damit Mama und Papa durchsaugen können, muss das Kinderzimmer und das Spielezimmer aufgeräumt werden. Und wenn ihr der Staubsauger zum Kasten holt, dann hast du, jetzt müssen wir es aufräumen, stimmt's? Und dann sagen wir, ja. Das ist jetzt halt so, wenn der Staubsauger kommt, ja. Und weil das Aufräumen immer so ein Kampf war, habe ich der Kind gestern, bevor ich das gemacht habe, eine Geschichte erzählt. Weil wir Geschichtenwesen sind. Ich habe die Geschichte erzählt vom Staubsauger namens Kunibert. Und ich habe erzählt, dass der Staubsauger Kunibert schon lange nichts mehr gegessen hat, aber gehört hat, dass es im Kinderzimmer für Elias, Talia, Laura und Cara so leckerer Staub gibt, dass sie denkt, da muss ich sofort vorbeikommen. Das möchte ich saugen. Ich habe so einen Hunger und ich mag unbedingt den leckeren Staub aufsaugen. Aber ich habe ein Problem, sagt der Kunibert. ich habe ganz fest Angst vor etwas, nämlich, dass ich mich an ihrer Spielsache verschluck. Darum komme ich lieber nicht. Ich glaube, ich lasse das lieber. Und dann habe ich einer, also voll die Story auspackt, ich möchte das, gell? Und dann habe ich dann noch ein Bild vom Kunibert, nicht ein Bild vom Kunibert, ich habe einer der Kunibert vorgestellt, ganz persönlich, das ist der Kunibert. Und dann rolle ich den Kunibert in das Zimmer, gell? Das war kein Staubsauger mehr, Leute. Das war der Kunibert. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schnell das Zimmer aufgeräumt war. So schnell ist das noch nie gegangen, vorhat. In 0,nix war das Zimmer super und der Kunibert hat erster dürfen. Also sprich, der Papa hat saugen können. Weil es Teil von einer Geschichte war. Es war Teil von einer Geschichte. Ich habe es zu einem Teil von ihrer Geschichte gemacht. Und unsere 7-jährige Thalia, die war so süß, nachdem der Kunibert schon lange wieder verstaut war, hat sie ein Bild für ihn gezeichnet. Von einem Elefant, der auch so einen Rüssel hat wie er. Und sie hat am Hintern einen Brief drauf geschrieben, in dem sie sich beim Kunibert dafür bedankt hat, dass er ihr Zimmer gesaugt hat. Und der Brief liegt jetzt im Staubsaugerschrank. Beim Kunibert. Ja, man kann mir jetzt schon vorwerfen, dass ich meine Kinder manipuliere. Das kann man mal vorwerfen, das ist mir wurscht, weil es hat funktioniert. Und wir sehen die Kraft von Geschichten in unserem Lehrbar. Wirklich. Wir sind gemacht für Geschichten. Und auch Gott hat eine Geschichte mit uns und für uns, die wir brauchen, wenn man bei Vers 11 stand. Und darum darf der Psalm dort nicht aufhören. Und du darfst auch nicht dort aufhören. Hier an dem Punkt passieren jetzt nämlich die meisten Fehler in dem Psalm. Der Psalmist hat benennen dürfen und bekennen, wie er es schwierig findet. Er hat durch seine Gefühlsstory erzählt. Einfach seine Geschichte. Und das ist auch wichtig, aber da darf er nicht stehen bleiben, weil man beginnt die Geschichte, die man sich selber erzählt, irgendwann zum Glauben. Und jetzt stell dir vor, der Psalmist bleibt dort stehen. Oder du. Sag du oft genug, probier das bitte nicht in echt. Das musst du einfach glauben. Aber sag du oft genug, Gott hat mich hocken lassen. Sag dir das oft genug selber und du wirst es irgendwann glauben. Das ist, wie das funktioniert mit Geschichte. Und da passiert oft der Fehler. Dass wir hocken bleiben und sagen, das ist, wie es mir geht. Gott hat mich hocken lassen. Und wir fangen uns die Geschichte an zum Erzählen, wieder und wieder und wieder, und ich fange es irgendwann an glauben. Und dann ist kein Wunder, dass wir zack, bumm, plötzlich weg sind vom Glauben. Vielleicht hast du Gelegenheit gekriegt, deine Gefühlsstory oder die Story deiner Glaubenskrise zum Erzählen. Vielleicht sind die Leute um die Ohren auch schon müde zum Hören, ich weiß es nicht, aber es ist gut, um darüber reden dürfen. Aber du musst weitermachen. Oft passiert es nämlich aber, dass wir uns die Geschichte erzählen, wie Gott uns hocken hat. Und dann fangen wir an, das zum Glauben, und dann fangen wir an, Gott ein Ultimatum zu stellen. Entweder indem wir uns beleidigt von Gott wegdrehen und warten, bis er endlich was tut. Oder indem wir uns mehr ansetzen und sagen, Gott, du musst jetzt was tun, weil sonst gange. Oder du gibst einfach auf. Und so erleiden die meisten Leute Schiffbruch, wenn sie da nicht weitermachen. Welche Story erzählst du dir, wenn es dir nicht gut geht mit Gott? Das ist die Schlüsselfrage an dem Punkt. In dem Psalm. Welche Story erzählst du dir, wenn es dir schlecht geht? Schau, was der Psalmist jetzt macht. Er erzählt sich Gottes Erlösungsstory. Der lenkt seinen Blick jetzt weg auf seine Situation, auf seine Story, hin zu Gottes Story mit ihm. Und das fällt jetzt ganz extrem auf in dem Psalm. Ihr könnt das nicht lesen und das müsst ihr auch nicht, gell? Ich will da was anderes sagen. Das ist der ganze Psalm. Und überall, wo es grün ist, redet der Psalmist über sich selber. Mich, mein, ich, oder? Mir und so. Und da fängt der Psalm an und geht dann da weiter. Sehen wir, was da passiert. Violett ist nämlich, wenn er über Gott redet. Sehen wir, was da passiert. Er lenkt seinen Blick weg immer mehr auf Gott. Er erzählt sich die Geschichte von Gott in all dem. Und das ist der wichtige Wendepunkt in dem Psalm. Das muss so dein Wendepunkt sein. Ich blicke von mir weg auf Gott, Ahne. Durch den Schmerz, durch zum Chor bedeutet Zuversicht in Gott zum Finden. Dort müssen wir Ahne Chor. Und das macht er jetzt in Vers 12. Schon darum gedenke ich an die Taten des Herrn. Ja, ich gedenke an deine früheren Wunder. Jetzt fängt er plötzlich an mit Gott zum Reden. Merken wir das? Und da seht, ich gedenke an die Taten des Herrn. Das ist das erste Mal in dem Psalm, wo er Gott bei seinem persönlichen Namen nennt, bei Yahweh. Und nicht einfach nur Gott. Ich gedenke an die Taten Yahwehs. ich kenne doch meinen Gott. Und ich denke an seine Wunder, ich sinne über all deine Werke nach, ich denke an deine Taten, ich schaue auf die Gott und wer du wirklich bist in all dem. Ja, und es ist interessant, er schaut in Vers 12 und 13 auch in die Vergangenheit, so wie in Vers 5 und 6. Er schaut beides Mal in die Vergangenheit, aber einmal schaut er auf sich selber, wie es ihm früher besser gegangen ist, aber da schaut er jetzt zurück auf, wer Gott ist und wie Gott sich gezeigt hat in seinem Leben. Gottes Taten, Wunder und Werke. Und nicht auf irgendwelche Taten, Wunder oder Werke, sondern auf Gottes Erlösungswerk. Und er kommt zu einer ganz anderen Schlussfolgerung. Er schaut auf Gottes Erlösungswerk und das ist seine neue Schlussfolgerung. Update für Vers 11 und Vers 14. Gott, dein Werk ist heilig. Wer ist so ein mächtiger Gott wie du? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit starkem Arm, die Kinder Jakobs und Josefs. Ah ja, ich bin ja dein erlöstes Kind. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Und schon wie intensiv er sich die Geschichte von Gottes Rettung vor Augen führt. Der Psalm hört auch da nicht auf, gell, im Vers 16. Schau mal Vers 17 bis 21er. Er führt sich Gottes Rettungswerk wirklich vor Augen. Die Wasser sahen dich, Gott. Die Wasser sahen dich und ängstigten sich. Ja, die Tiefen tobten, die dicken Wolken gossen Wasser, die Wolken donnerten, deine Pfeile fuhren einher, dein Donner rollte, Blitze erhellten den Erdkreis, die Erde bebte, dein Weg ging durch das Meer. Er taucht in das Erlösungswerk Gottes. Ganz intensiv. Indem er sich wirklich vor Augen führt. Wir sind Geschichtenwesen. Er geht zurück in die Geschichte von Gottes Erlösung. Und Gott hat unsere große Story gier, oder? Stimmt doch, oder? Was hat Gott uns gier? Eine Story. Eine Heilsgeschichte, zu der wir zurückschauen sollen. Zum Evangelium, zur guten Nachricht, zur frohen Botschaft. Weil wir anfangen zum Glauben, was wir uns erzählen. Geschichten haben Kraft. Und deswegen hat Gott sein Wirken in eine große Geschichte eingepackt, die in Genesis anfängt und in Offenbarung aufhört. Und zwar eine gute Geschichte, die er mit dir hat. Und die Geschichte seines Sohnes, die hat uns gleich viermal gegeben, weil die so wichtig ist. Damit man versteht, was Gottes Geschichte mit uns wirklich ist. Nicht, dass er uns Hockerlau hat, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Erzähle dir Gottes Erlösungsgeschichte mit dir. Welche Story erzählst du dir, wenn du in der Nacht dich mit Sorgen wälzest, wenn es dir nicht gut geht im Glauben? Eine Story darüber, wie Gott die Sitzela hat? Oder wie Gott seinem Wort nicht treu ist? Oder wie gemein er zu dir ist? Du darfst es sagen, wenn du dich so fühlst. Du darfst es. Aber bleib nicht dort stehen. Weil wir anfangen zum Glauben, was wir uns erzählen. Gott hat eine Story mit dir. Gott hat eine Erlösungsstory mit dir. Vergiss das nicht. Und der Psalmist da erinnert uns, gang zurück zu Gottes Erlösungsstory und führe sie echt lebendig vor Augen, so wie er das da gemacht hat. Führe sie vor Augen in all deinem Kummer und Schmerz. Blieb nicht stehen. Und zum Beispiel eine Möglichkeit, wie das ausschauen kann, ist, wenn du wirklich eine schwierige Zeit im Glauben hast, hock die Hane und schreib einmal deine Bekehrungsgeschichte auf in dem Moment. Und erinnere dich daran, wie Gott Menschen parat gemacht hat und parat gestellt hat in deinem Leben, um dir sein Evangelium zu erzählen. Schreib auf, wie Gott dir Augen geöffnet hat für seinen Sohn Jesus. Schreib auf, wie das war, wo du das erste Mal verstanden hast, dass Jesus, Gottes Sohn, für dich gestorben war. Und wie befreiend es war, dass du Sündenvergebung erlebt hast. Schreib das einmal auf. Schreib deine Erlösungsstory auf, die Gott für dich hat. Und du wirst eine andere Perspektive kriegen. Das ist die Story, die wir glauben. Gottes Wunder, Werke und Taten in deinem Leben. Ich möchte zum Schluss nochmal auf die beiden Herren da zurückkommen, nicht weil sie so schön sind, sondern nochmal, weil uns die Frage vielleicht beschäftigt, warum man die zwar gewählt hat. Warum hat man die zwar gewählt? Es gibt nämlich noch eine Gemeinsamkeit, die Menschen sehr attraktiv finden, wo die zwei haben, beide. Und zwar können beide gut Geschichten erzählen. Ich habe eine Recherche im Internet darüber gelesen, die sich damit beschäftigt hat, warum die zwei so populär sind. Und die Antwort ist, weil sie gut Geschichten erzählen können. Und weil wir Menschen Geschichtenwesen sind. Und einen Kommentar habe ich gefunden, wo es heißt, Donald Trumps Umfragewerte steigen wieder und wahrscheinlich wird er die Wahl 2020 gewinnen. Es sei denn, den Demokraten gelingt es endlich, einen eigenen Meistergeschichtenerzähler hervorzubringen. Wir sind Geschichtenwesen und wir haben die unglaublichste Geschichte zum Erzählen, die es gibt auf der Welt. Du hast die unglaublichste Geschichte zum Erzählen, die es gibt auf der Welt. Die Geschichte, die Gott mit dir hat und die er ein für alle Mal in die Geschichte der Menschheit innig gemeißelt hat, unwiderruflich am Kreuz. Das ist Gottes Geschichte mit dir. Das ist die größte, spektakulärste, bedeutungsvollste, beste, frohmachendste, freimachendste Story, die es gibt auf der Welt. Da kann Trump und Co. einpacken. Wir haben die beste Geschichte zum Erzählen. Zuerst uns selber, wenn es uns nicht gut geht. Dann einander, wenn wir einander Seelsorge geben. Und am Schluss der Welt, die ohne die Geschichte niemals satt oder glücklich werden kann. Ich möchte beten. Ich bin so dankbar, Gott, dass du siehst, wie es ist. Dass dein Wort Wahrheit ist. Und in alle Bereiche unseres Lebens inne redet, so dass es relevant ist. Du hast nichts auslassen. Du hast keine Fragen offen lassen, die wichtig sind für unser Leben. Ich danke dir, dass du siehst, wie es ist. Und dass du siehst, was nötig ist. Und dass du uns damit so wollte hast, dass du deinen Psalm in dein Wort aufgenommen hast, deinen Klagepsalm. Herr, danke, dass du meiner Seele eine Stimme gibst, wenn es mir nicht gut geht. Danke, dass ich auch sagen darf, wie es ist in mir drinnen. Und ich danke dir, Herr, für deine Erlösungsstory mit mir, mit uns. Und dass wir auf diese Story schauen dürfen, um wieder Halt zum Kriegen. Um die Realität wieder vor Augen zu sehen. Dass du es gut meinst. Dass du uns liebst. Und dass wir unwiderruflich geborgen sind als deine Kinder in deiner Hand, weil du deinen Sohn Jesus geopfert hast am Kreuz für uns. Und dafür preisen wir dich, Herr. Und ich bitte dich, dass wir eine Kultur entwickeln können als Gemeinden, wo wir einander sagen dürfen, wie es uns geht. Und wo wir dann einander erinnern dürfen, daran, wer du bist. In deiner wunderbaren Heilsgeschichte. In deinem wunderbaren Sohn Jesus. Hab Lob und Dank dafür. Amen.